Bis zu den Messdienerinnen und Messdienern, da ist ja noch alles okay. Da können Mädchen und Jungen gleichberechtigt am Altar dienen. Doch dann ist für die Mädchen Schluss. Diakonin, Priesterin, das können sie in der katholischen Kirche nicht werden. Muss das eigentlich so sein? Und muss das bis in alle Ewigkeit so bleiben? Nein, sagt Christiane Florin, die Buchautorin und Redakteurin beim Deutschlandfunk, will eine Diskussion neu anstoßen. Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen, so heißt ihr neues Buch. Christiane Florin ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Florin.
Guten Tag.
Sie haben ja selbst Kinder. Mal angenommen, Ihre Tochter möchte Priesterin werden. Nur mal angenommen, weil ihr das bei den Messdienerinnen zum Beispiel so gut gefallen hat. Und Sie müssen ihr sagen, warum das nicht geht. Wie erklären Sie ihr das?
Da würde ich ihr zunächst mal die lehramtlichen Dokumente vorlesen. So fängt ja auch mein Buch an. Ich bin einfach nochmal die lehramtlichen Dokumente durchgegangen und dann würde ich sie fragen, überzeugt dich das? Ja, hat Jesus wirklich nur Männer ausgewählt? Hängt die Auswahl tatsächlich mit dem Amt zusammen? Also kommt man direkt vom Abendmahlsaal ins Amt? Ist das Argument, es war schon immer so und muss auch immer so bleiben, ein zugkräftiges? Und ich würde sie natürlich auch fragen, sie ist ja nun nicht mehr ganz klein, welches Frauenbild spricht eigentlich aus diesen lehramtlichen Texten? Findest du es richtig, dass du deinen Platz zugewiesen bekommst? Und so wie ich sie einschätze, würde sie sagen, nein. Ich glaube, auch wenn sie sich im Moment nicht besonders für Kirche interessiert, da würde sie sich dann doch wehren.
Aber diese lehramtlichen Texte, wenn Sie die erklären Ihrer Tochter, um bei diesem Bild zu bleiben, die sind ja nicht ganz aus der Luft gegriffen. Also Jesus, der hat nur Jünger um sich gewählt, keine Frauen. Das wird er ja nicht ohne Grund getan haben, denn ihm ging es ja nie darum, bestehende Gesetze, wie das Sabbatverbot, das er ja auch verletzt hat. Also hätte er auch gegen das Patriarchat damals verstoßen, wenn er es tatsächlich gewollt hätte und Frauen in seinen engeren Kreis berufen.
Ja, das ist ja ein Argument, wenn Jesus so sehr das gewollt hätte, dann hätte er sich so tatsächlich gegen diese Konvention auch verhalten. Aber ich finde dieses Argument nicht besonders zugkräftig und bin damit auch nicht alleine. Meine Anfrage ist erstmal die, wissen wir das so genau, dass Jesus dezidiert keine Frauen ausgewählt hat? Und ist dieser Weg so direkt vom Abendmahlsaal zum Priesteramt? Johanna Rahner hat ja kürzlich noch mal ein interessantes Interview dazu gegeben und hat gesagt, Jesus hat auch keine Männer zu Priestern geweiht. Und das stimmt ja.
Aber das Argument ist insofern schon stichhaltig.
Nein, für mich ist das Argument nicht besonders stichhaltig. Ich habe viel grundsätzlichere Bedenken. Ich frage mich, wenn wir etwas nicht ganz genau wissen, und wer würde wirklich sagen, er weiß das ganz genau, was Jesus gewollt hat, wenn es da Zweifel gibt, wenn wir uns auch die Rolle, die Frauen vergegenwärtigen unter dem Kreuz am Grab. Sind wir da wirklich so sicher, dass Jesus nicht möchte, dass Frauen ihm nachfolgen? Und wenn wir das nicht genau wissen, was ist dann eine bessere Haltung? Im Zweifel für die bisher Ausgeschlossenen oder fest wie Beton sagen, der Ausschluss, der bleibt und daran wird sich nie etwas ändern?
Nun, gibt es für die katholische Kirche nicht nur das Alte und Neue Testament, sondern auch die Tradition. Und in der Tradition waren eben immer nur Männer und Priester. Soll man sich jetzt so ganz schnöde, weil es gerade modern ist, dem Zeitgeist anpassen und sagen, ach ja, jetzt machen wir auch mal Frauen zu Priesterinnen und werfen 2000-jährige Traditionen über den Haufen?
Was ist denn die Tradition? Die Tradition ist ja eine patriarchalische Tradition. Und die kann ich jetzt natürlich, wenn ich das will, unendlich verlängern. Die Männer haben ja die Macht, die müssen sich weder durch mein Buch noch durch sonst wen unter Druck gesetzt fühlen. Also sie können das immer so weitermachen. Nur, Sie haben es ja vorhin selber gesagt, Jesus hat Männer und Frauen gleich behandelt. Er hat sie in einem Atemzug genannt. Da müsste mir mal jemand die Stellen im Neuen Testament zeigen, in denen Jesus einen fundamentalen Unterschied macht zwischen Männern und Frauen. Ich sehe die nicht. Also das war ja damals in der Gesellschaft, in der er lebte, eine revolutionäre Botschaft. Das haben ja Frauen auch so verstanden. Die haben sich ja von ihren Männern getrennt. Paulus spricht ja dann auch darüber und sagt, na nur haut jetzt mal da nicht ab, sondern bleibt schön bei euren Männern, haltet eure Ehen aufrecht, versteht die Botschaft bitte nicht so emanzipatorisch. Also jedenfalls, er hatte eine befreiende Botschaft und eben auch eine Botschaft der Gleichberechtigung, überhaupt der Achtung der Frau als Mensch. Die frühe Kirche hat das schon relativiert und die Kirche, die sich dann daraus entwickelt hat, erst recht. Also die hat sich dem patriarchalischen Zeitgeist angepasst. Die Anpassung an den Zeitgeist ist doch nicht, dass die Kirche sagt, Frauen sind vollkommen gleichberechtigt. Die Anpassung an den Zeitgeist, die war doch, dass man die Hierarchisierung der Geschlechter mitgemacht hat. Dieses Zeitgeistargument, das kommt ja immer. Da muss ich auch einfach nur sagen, Frauen gibt es so lange, wie es Männer gibt. Und die gehen auch nicht wieder weg, diese Frauen. Die sind keine Zeitgeisterscheinung, die irgendwann wieder verschwindet.
Aber ist es nicht auch das ganz Besondere der katholischen Kirche? Ihr Markenkern gewissermaßen, hier können nur Männer Priester werden. Da sticht sie ja auch hervor dadurch. Ja,
es ist wirklich ganz toll. Also wenn wir in der Messe sagen, tut dies zu meinem Gedächtnis, dann denken wir natürlich als allererstes an den katholischen Markenkern, dass Frauen nicht Priesterin werden können. Das ist der katholische Markenkern. Also wenn das so wäre, das wäre ja ein Armutszeugnis. Was ist dieses Gedächtnis? Gott ist Mensch geworden. Nicht in erster Linie, er ist Mann geworden. Nein, also von diesem Markenkernargument halte ich überhaupt nichts. Das ist ein dermaßen äußerliches, manchmal ja auch so ästhetisch oder ästhetisierendes Argument, ja, dass man also draußen die böse Welt hat, wo Frauen um Gleichberechtigung kämpfen, wo es Quoten gibt und so weiter. Und dann eben noch diese Bastion hat, dieses Arkanum, in das Frauen nicht rein wollen. Was soll das denn sein? Ja, was soll das für ein armseliger Glauben sein?
Ich greife nochmal andere Stichworte auf, die Sie gerade gebracht haben. Das Stichwort Macht, das Stichwort Hierarchie. Das mag lange so gewesen sein, dass in einer Gemeinde der Priester das Sagen hatte, dass die Männer in dem Männerbund Kirche das Sagen hatte. Aber hat sich das nicht längst geändert? In den Gemeinden bestimmen schon häufig Frauen, wenn kein Priester mehr da ist.
Ja, wenn kein Priester mehr da ist. Ja, genau.
Ja, aber
ich war ja zum Beispiel bei der Familiensynode, da konnte man es ja wunderbar sehen. Da ging es also drum, Macht hat ja immer zum Beispiel mit Entscheidungen zu tun, manchmal auch mit Abstimmungen. Das sind ja dann die Punkte, an denen Machtverhältnisse in Zahlen sichtbar werden. War da eine Frau abstimmungsberechtigt? Hatte eine Frau mitzusprechen, als es darum ging, wie geht man mit Fragen von Ehe und Partnerschaft um? Kann ich mich nicht erinnern. Frauen hatten da allenfalls beratende Funktion. Und in den Gemeinden am Ende geht der Blick immer zu einem geweihten Mann. In der Gemeinde zum Pfarrer, im Bistum zum Bischof und in der Weltkirche zum Papst. Und ich kenne auch den Spruch, Macht hat, wer was macht. Und weil so viele Frauen was machen, haben die unheimlich viel Macht. Nein, haben sie nicht. Sie können viel tun, aber sie können eben nicht mitentscheiden.
Aber da geben Sie der Kirche doch mal ein bisschen Zeit. Im Moment
tut
sich ja unglaublich.
Die hat ja nun schon so viel Zeit gehabt. Ich meine, die Frauenbewegung, die ist 50 Jahre alt oder länger. Das Buch von Simone de Beauvoir, dieses böse Buch, das andere Geschlecht, ist vom Ende der 40er Jahre. Also da ist ja nun viel Zeit ins Land gegangen. Und ich kritisiere ja nicht, dass sich die Kirche da nicht angepasst hätte oder dass die länger braucht. Das verstehe ich schon. Das hat ja auch manchmal sein Gutes, dass man nochmal etwas genauer drauf guckt und prüft und das Gute behaltet. Aber ich kritisiere, dass es ja Rückschritte gab oder dass manches auch mit Stahlbeton angerührt worden ist. Also 1994, nehmen wir doch mal da die Entscheidung des Papstes Johannes Paul II. Was war das denn? Eine Entscheidung, die Kirche hat keine Vollmacht, Frauen zu Priesterin zu sein. Gut, dann stehen da Worte drin wie endgültig. Dann wird diskutiert, ist das sogar ein Dogma? Was aber auf jeden Fall angekommen ist, ist, ob Dogma und unfehlbar oder nicht, es war ein Denk- und Diskussionsverbot. Ist das der richtige Weg?
Aber dieses Denk- und Diskussionsverbot, das hat Papst Franziskus, spätestens Papst Franziskus, jetzt wieder aufgehoben.
Ja, aber auch wieder
da
ne,
sind wir
mit
dabei.
Zeitlichem Abstand.
Diakoninnen diskutieren wir darüber. Nee, was ich meinte mit der Macht ist, dass sich da tatsächlich langsam, aber es ändert sich was. Wir haben jetzt viele Abteilungsleiterinnen. Ich glaube, wir brauchen nicht lange warten, dann haben wir auch die erste Generalvikarin. Das sind alles
ganz große
Machtpositionen.
Ja gut, das ist aber ja bisher noch einem geweihten Mann vorbehalten, das Amt des Generalvikars, genauso wie Sekretär der Bischofskonferenz und so weiter. Aber mir kommt es ja auf das Denken dahinter an. Mir geht es ja gar nicht allein um die Priesterweihe, sondern diese Entscheidung, Frauen nur bis zu einem gewissen Punkt vorzulassen. Und die Mauer dann zwischen Klerus und Laien höher zu ziehen, denn das ist ja tatsächlich passiert, die wirkt sich ja auf alle Bereiche der katholischen Kirche aus. Nicht nur konkret, wenn es ums Priesteramt geht, sondern das wirkt sich ja insgesamt aus. Sie bekommen natürlich als Frau ganz häufig subtil zu spüren, naja, wenn es wirklich um was geht, dann hast du sowieso nichts zu sagen. Aber ich habe ja dieses Wort Macht ganz bewusst benutzt, weil ich ja weiß, was das für ein Reizwort ist. Die Männer, wenn wir jetzt hier mit dem Bischof sitzen hätten, da würde der ja von sich sagen, ja, welche Macht habe ich denn? Ja, die Männer sagen ja auch immer, ich habe gar keine Macht, ich diene nur und Demut und so weiter und so fort. Das stimmt ja alles nicht. Also es gibt auch Macht und ich finde, Frauen sollten auch lernen, über Macht zu sprechen, über die Gestaltungsmacht, über die Vollmacht, über Entscheidungsmacht.
Ja, aber in Köln zum Beispiel haben wir jetzt Abteilungsleiterinnen,
ja, das
von
ist
denen
aber,
müssen auch Priester stammstehen.
Aber warum werden denn diese Beipässe gelegt? Warum kann man nicht sagen, im Jahre 2017, Frauen haben Zugang zu allen Ämtern und Diensten der Kirche. Warum ist das so schwer?
Weil das
meine Argumentationslinie ist ja nicht, dass ich versuche, den Argumenten des Lehramtes sozusagen das Argument entgegenzusetzen, ich kann jetzt hier beweisen, Jesus hat Frauen ausgewählt. Das kann ich nicht beweisen. Aber ich glaube eben, die Argumente für einen Ausschluss der Frauen, die sind sehr dürftig. Und es stünde der Kirche gut an, wenn sie mal die Haltung entwickeln würde, wenn ich etwas nicht genau weiß, dann schließe ich doch nicht aus, dann schließe ich doch ein.
Wenn Sie schreiben, die Kirche sei ein alter Männerverein. Die Kirche,
das habe ich ja nur zitiert. Kirche, das ist eigentlich nicht meine Wortwahl.
Nein,
das ist
Kirche,
ja nur zitiert. Ich will mich eigentlich auf diese Ebene überhaupt nicht begeben, sei ein alter Männerverein. Verstehen Sie, ich bin auch keine ganz junge Frau.
Nein, was ich damit sagen
darum
wollte,
geht's nicht.
Die Kirche ist nicht chauvinistisch, denn die Kirche ist im Grunde weiblich. Diese Männer spielen ja alle Frauenrollen. Die tragen Frauenkleider, die singen Lieder, die waschen sich die Füße. Das ist kein chauvinistischer Verein. Das ist von der Performance her 100% weiblich.
Ja gut, also da werden natürlich bestimmte Frauenrollen optisch zumindest gleich miterledigt in der katholischen Kirche. Da stimme ich Ihnen zu. Aber was doch dieses Ganze zeigt, was aber natürlich nie in den Dokumenten steht, das ist doch diese Angst vor Frauen. Also stellen wir uns doch mal vor, ab Montag gäbe es Priesterinnen. Was würde denn dann Schreckliches passieren, das diese Kirche zum Einsturz bringen würde? Inwiefern würde die Botschaft dieser Kirche gemindert?
Die Kirche müsste ihre ganzen Lehrdokumente ändern. Sie müsste einen anderen Blick auf die Tradition werfen.
Wer kennt denn die Lehrdokumente überhaupt noch? Das habe ich ja nun jetzt auch in vielen Reaktionen gemerkt von denen, die also angeblich die reine Lehre verteidigen. Da muss ich ja sagen, also die könnten mal in den Dokumenten nachlesen. Die kennen die ja gar nicht. Also was würde Schreckliches passieren, was die Botschaft
verraten würde? Ich drehe
die
Argument um. Was würde nicht Schreckliches passieren, sondern was würde sich im Positiven ändern? Also man sieht es an der evangelischen Kirche. Die hat ja auch nicht mehr Zulauf. Viel mehr Leute treten aus der evangelischen Kirche aus. Im Gegenteil, es würde sich im Negativen etwas ändern, weil wir eventuell vor einem Schisma stehen würden und die Kirche sich spalten würde. Das wollen wir auch nicht.
Also im Idealfall geht es ja um die Suche nach der Wahrheit. Da spielt das diplomatische Argument, ob ich mich einer Mehrheit von chauvinistischen Gesellschaften in der Welt als Weltkirche anpasse, da darf das eigentlich keine Rolle spielen. Die Kirche mutet auch in anderen Bereichen einiges uns zu. Also wenn man dann sagt, ja in Afrika, die sind noch nicht so weit, das ist kein schlüssiges Argument. Und das mit der evangelischen Kirche ist natürlich auch kein schlüssiges Argument. Das ist ja dieses sogenannte Mehrwertargument, als müssten Frauen beweisen, dass sie die Kirchen voller machen. Was ist denn das für ein Blick auf die Frau? Fragt man einen Mann, der sagt, ich fühle mich zum Priester rufen, fragt man den, du wirst aber hier nur zugelassen, wenn du mir garantieren kannst, du kriegst die Kirchen voller. Nein, es geht doch eigentlich um die Suche nach der Wahrheit und um die Frage, stimmen die Argumente, mit denen bisher ein Ausschluss begründet wird? Stimmen die?
Aber wenn die Wahrheit so umstritten ist und wenn um die Wahrheit so gerungen wird,
würde ich immer sagen, im Zweifel für den Ausgeschlossenen.
Ja, oder auf der Gegenposition würde jemand sagen, wenn die Wahrheit so umstritten ist, im Zweifel für ein Modell, das kein Schisma nach sich zieht.
Mit diesem Schisma, das ist ja eine diplomatische Argumentation, eine kirchenpolitische Argumentation. Ich habe ja nun auch diese ganze Ehediskussion ziemlich intensiv verfolgt. Hat das ein Schisma nach sich gezogen oder waren es dann am Ende doch nur ein paar Kardinäle, die da große Zweifel angemeldet haben? Ist das Schisma gekommen, weil Papst Franziskus jetzt gesagt hat, in Einzelfällen können wieder verheiratet Geschiedene zu den Sakramenten zugelassen werden. Ist das, hat das
aber
zu einem
das Zweite
Schisma
Vatikanische
geführt?
Konzil, das war ganz schön prickelig.
Ja,
also
gut,
das war nah dran.
Kirche,
da hat
aber
es ja
ist
auch Lefebvre
da,
und
ja,
andere
gut,
gegeben.
Aber wie groß ist Lefebvre und wie groß ist der Rest der katholischen Kirche? Also das mit dem Schisma, das halte ich meistens für ein taktisches Argument derer, die einfach Angst haben vor Veränderungen. Ich würde sagen, vielleicht ist Gottvertrauen das Gegenteil
also
von
Sie
Angst.
Erleben das natürlich anders, wenn Sie als Frau mit Priesterinnen, Bischöfen sprechen. Wenn ich mit denen spreche, jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass Sie große Angst vor Frauen haben.
Ja, das wird ja
haben.
Nie so artikuliert, aber wenn Sie manche Reaktionen sehen, die es ja schon auf alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Meiner Ansicht nach spielt da Angst eine Rolle. Nicht nur konkret immer Angst vor Frauen, also so ganz archaische Denkvorstellungen, dass Frauen eben unrein sind, dass sie in Männern etwas auslösen, dass Männer dann nicht kontrollieren können. Also diese Vorstellung, aber auch Angst schlicht vor Veränderungen.
Aber wir müssten auch das Priesterbild ganz neu überdenken. Also wir haben die Kirche, wir haben die Maria, wir haben den Priester, der sich mit der Kirche vermählt. Er ist männlich, die Kirche ist weiblich. Also wir müssten auch das Priesterbild auf den Kopf stellen.
Das ist ja ein Bild sozusagen, ja, dass die Kirche die Braut Christi ist und der Priester der Bräutigam. Es gibt ja auch noch andere Bilder für die Kirche. Ist ja nicht so, als gäbe es jetzt nur Braut und Bräutigam. Und auch das stammt ja aus einer bestimmten Zeit, wo die Geschlechterverhältnisse eben so waren, wie sie waren. Also für mich ist schon diese Schlüsselfrage nach dem Identitätsmerkmal. Ich bin ja eigentlich zu diesem Buch gekommen über einen Schlüsselmoment, der schon einige Jahre zurückliegt. Das war eben in einer Diskussion genau über diese sogenannte Frauenfrage die Bemerkung meines Gegenübers, eines offenbar doch recht konservativen angehenden Priesters, der mir sagte, Frauen als Priesterin, das wäre Verrat an der katholischen Kirche. Und da habe ich gedacht, was ist denn da passiert, dass das zu einer solchen Glaubensfrage avancieren könnte? Mein Eindruck ist ja, wenn ich in der katholischen Kirche sage, ich glaube nicht an Gott, da kriege ich weniger Ärger, als wenn ich sage, ich kann mir Priesterinnen vorstellen. Da ist doch irgendetwas schief.
Sie haben das Gefühl, dass für viele diese Diskussion so aufgeladen ist, dass sie fast wichtiger ist als der Glaube an Gott, ob es ihn gibt oder nicht. Wichtiger ist darüber zu diskutieren, ob es Priesterinnen gibt oder Priester.
Würde ich nach Lektüre der einschlägigen Dokumente fast so sagen. Ja, es ist ja unglaublich ideologisch aufgerüstet worden. Wenn Sie sich durchlesen, was da zum Thema Feminismus steht, da haben Sie ja den Eindruck, der Feminismus ist die allergrößte Gefahr für die Menschheit und für einen Teil der Kirche ist das eben jetzt ja auch die sogenannte, das heißt es ja dann auch immer, Gender-Ideologie. Man kann ja über Gender streiten. Ich bin da auch nicht mit allem einer Meinung, aber dass man jetzt so tut, als sei das eine Renaissance der kommunistischen Menschheitsunterdrückung, also das sehe ich jetzt so auch nicht. Und ich glaube, da stimmen einfach die Bedrohungsszenarien nicht.
Trotzdem will ich nochmal darauf zurückkommen, was würde sich ändern, wenn Frauen Priesterinnen würden? Sie sagen, das spielt gar keine Rolle, weil es ja um die Wahrheit geht. Es würde sich aber gar nicht viel zum Positiven für die Kirche ändern.
Es würde sich natürlich etwas ändern. Die evangelische Kirche hat sich ja durch Frauen auch verändert. Das Amt des Pfarrers hat sich ja auch durch Frauen verändert. Aber ich will damit nur sagen, ich halte Frauen nicht für die besseren Menschen, auch nicht für die besseren Seelsorger. Das will ich damit alles überhaupt nicht behaupten. Es ist aber doch eine Frage der Gerechtigkeit. Nicht 49,55% der Weltbevölkerung sind Frauen. Mit welcher Berechtigung enthält man ihnen das vor? Und was mich vor allem eben stört, ist dieser Gestus. Mit welcher Berechtigung sagen Männer, in dem Fall ja geweihte Männer, du Frau bist nur eine wahre katholische Frau, wenn du den Platz einnimmst, den wir dir zuweisen. Welche Berechtigung hat das? Und ich möchte mal ganz gerne dann doch in aktuellen Diskussionen von Würdenträgern hören, ob sie wirklich hinter diesen lehramtlichen Dokumenten so stehen. Ich habe ja viele Gespräche geführt und die meisten haben sich eigentlich auf diese Position zurückgezogen. Naja, das hat der Papst eben entschieden, 94, und da rühren wir nicht dran. Die wenigsten, einige gibt es natürlich, aber die wenigsten haben argumentativ all das mitgetragen, was da vom Lehramt vorgebracht wird.
Ja, das können Sie ja nicht der Kirche vorwerfen, dass so viele Leute in der Kirche nicht so viel Ahnung darüber haben. Also,
ja, denen, ja die zu entscheiden haben, denen würde ich es schon vorwerfen.
Ja, denen schon.
Ich
aber
finde,
das
die müssten sich schon mal informieren und müssten eben sagen, wir haben ja, da Dokumente von 1994, von 1988, aber auch von 2004. Da kann man ja noch mal fragen, stimmt das eigentlich noch
sagen,
so? Und wir reden eben über die Hälfte der Bevölkerung und ja vor allem auch über die Mehrheit derer, die sich in der katholischen Kirche engagieren. Und ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich nicht aus vielen Gesprächen den Eindruck mitgenommen hätte, dass da doch noch was schwelt. Und dass es so ruhig ist um das Thema, das hat, glaube ich, nichts mit dem Bedeutungsverlust des Themas Frauen und Feminismus zu tun, sondern mit dem Bedeutungsverlust der Kirche. Viele Frauen sind eben einfach schon weg.
Es hat vielleicht mit dem Bedeutungsverlust der Kirche zu tun. Es hat aber auch mit dem Bedeutungsverlust Feminismus zu tun. Entschuldigung, aber manchmal habe ich das Gefühl, Ihr Buch, Der Weiberaufstand, ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Uta Ranke-Heinemann, das war vor 20, 30 Jahren. Dann gab es die Frauen, die sich auf einem Schiff zu Priesterinnen haben weihen lassen. Das ist alles vorbei. Ich habe mich gerade vorhin in der Redaktion mal umgehört, wie das unter den Frauen ist. Wollt ihr Priesterin werden? Ich habe keine einzige gefunden, die daran Interesse hatten. Die haben
aber sind die denn einverstanden mit dem Frauenbild, das in bestimmten Dokumenten und von bestimmten Lehramtsverteidigern vertreten wird? Haben Sie das
nicht
auch gefragt? Sehen Sie?
Das so kennen die nicht, diese Dokumente.
Aber sie spüren es ja.
Sie haben alle ihren Platz in
wenn
der Kirche gefunden.
Das war mein Eindruck aus vielen Gesprächen nicht. Ich habe natürlich diese Frauen auch gesprochen. Viele haben gesagt, nein, also wenn wir bestimmte Positionen in Generalvikariaten in der Verwaltung erreichen können, wenn wir Diakonin werden können, dann reicht uns das. Die gibt's, aber es gibt eben auch die anderen, die sagen, wir spüren es. Es geht nicht allein ums Priesteramt, sondern wir spüren die Zurücksetzung der Frau, dass man zum Beispiel als Frau, die keine Kinder hat, die nicht verheiratet ist, ist man zum Beispiel schon minderwertig. Kriegt man in vielen Dokumenten gesagt, aber auch in vielen nonverbalen Botschaften hast du eigentlich deine Rolle als katholische Frau nicht erfüllt. Und ob der Feminismus gestrig ist, das würde ich nicht sagen, sonst gäbe es nicht so eine starke antifeministische Bewegung. Nehmen Sie Trump, nehmen Sie bestimmte Staaten in Osteuropa. Also die bekämpfen ja geradezu feministische Ideen, weil sie die für zu mächtig halten. Aber das Buch heißt Weiberaufstand und es ist ein Aufstand, den es nicht gibt. Und ich möchte das auch weder mit Gewalt noch irgendwie martialisch, aber ich finde es schade, dass bestimmte Debatten einfach nicht mehr stattfinden. Ich finde, dieser Papst, der ist sicherlich nicht für die Frauenordination, aber er eröffnet ja zumindest Freiräume für Debatten. Der hat keine Angst. Und diese Freiräume, die sollten wir bespielen. Es wird immer dieses Wort vom Zeitfenster benutzt, das ich eigentlich nicht mag. Aber ich glaube, das wird nicht mehr so lange geöffnet sein. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Das Zeitfenster wird nicht lange geöffnet sein, weil Papst Franziskus.
Ja, weil natürlich viele einfach fürchten ja diesen Papst, weil er einfach sagt, wie bei der Ehe auch, jetzt lasse ich einfach mal eine offene Debatte zu und jetzt denkt mal selbst, schaut euch mal die Wirklichkeit an und zieht daraus eure Schlüsse und sagt nicht einfach das, was ihr schon seit 50 Jahren sagt und beantwortet nicht Fragen, die keiner gestellt hat, sondern hört erstmal zu, bevor ihr redet. Und das könnte ich mir auch auf diesem Feld vorstellen. Und das hat er ja auch schon so ein bisschen auch in dieser ganzen Frauenfrage angedeutet. Was mich natürlich auch ein bisschen selbstkritisch zurückblicken lässt. Die Dokumente, die ich da zitiere, die sind ja nicht sehr alt. Die sind zum Beispiel von 2004. Und da habe ich mich auch gefragt, warum haben wir uns das eigentlich gefallen lassen? Warum gab es da so wenig Widerspruch? Warum stand da, ach ja, so eigentlich, da gibt es ein bisschen was zu kritisieren, aber eigentlich war dieses Dokument über die Zusammenarbeit von Männern und Frauen von 2004 doch ganz nett, obwohl es einige Unverschämtheiten gegenüber Frauen enthält.
Aber eigentlich sind wir uns ja, dass sich da was tut. Das heißt, man diskutiert offen darüber. Da gibt es Ihren Standpunkt, da gibt es den anderen Standpunkt, den man austauscht, der Standpunkt, der
sich auf die Lehrdokumente... Jetzt wird ja nicht ausgetauscht. In der Kirche ist es ja sehr beliebt, jemanden sozusagen mit dem Heckenschützenprinzip zu erledigen. Sie werden ja sozusagen von hinten angeschossen. Also ich bin mal gespannt, ob eine Debatte zustande kommt. Es muss ja niemand debattieren. Man kann das ja einfach alles so weitermachen wie bisher. Ich glaube nur, dann wird der Bedeutungsverlust der Kirche noch größer. Man muss sich doch klar machen, der Graben zu der Gesellschaft, jetzt hier zu dieser westlichen Gesellschaft, der ist doch schon unglaublich tief. Und Franziskus stellt da ein kleines Treppchen rein, damit er ein bisschen weniger tief wird. Also was muss denn noch passieren, dass man mal aufwacht und sagt, so alles, was da in den letzten 50 Jahren passiert ist an Emanzipation, so alles ist doch nicht falsch.
Ich bleibe ja dabei. Wir haben nicht nur die Diskussion, die wir offen führen, sondern das geht alles langsam, aber es tut sich etwas. Wir haben in Köln 3 Abteilungsleiterinnen. Also das sind sehr hohe Posten, die auch über Klerikern wie Priestern arbeiten.
Aber die Mauer, was den Zugang zur Kleriker-Extraklasse, so will ich es mal nennen, angeht, die Mauer ist doch unüberwindlicher geworden.
Da kommen wir jetzt über die Eucharistiefeier und das, was ein Priester da darstellt und wofür er steht, ja, über das Priesterbild. Das ist ja ein großes, weites Feld. Ich bin ja trotzdem der Meinung, das lässt sich, und da ist die Kirche auf einem Weg, zunächst einmal von einer Hierarchie und von einer Machtbefugnis, also dort am Altar die Eucharistie zu feiern, das ist nicht unbedingt eine Machtposition. Da sind Sie anderer Meinung.
Nein, nicht die Eucharistie zu feiern ist eine Machtposition, sondern viele andere Entscheidungen, die einfach damit verbunden sind, dass sie nur ein geweihter Mann treffen kann. Die Eucharistie ist natürlich keine Machtposition. Aber komisch ist natürlich, dass die Eucharistie sozusagen der Gottesdienst unter den Gottesdiensten ist. Dass also da ganz klar gesagt wird, die Benchmark ist das, was vom geweihten Mann zelebriert werden kann und nicht die Frauenliturgie oder die Laienliturgie. Ich meine, erinnern Sie sich an die Auseinandersetzungen um Wort Gottes feiern, die von Laien geleitet werden? Da kann man sagen, das trifft männliche wie weibliche Laien genauso klar. Aber trotzdem, Sie sehen natürlich sozusagen, wo der Hammer hängt, und der hängt beim geweihten Mann.
Ja, eine spannende Diskussion. Wir könnten noch viel länger darüber reden. Also ich bin ja weiter der Meinung, dass da dieser personifizierte Mann hinter sein Amt zurücktritt.
Nein. Also sonst könnte man ja einfach sagen, wir feiern Weihnachten, dass Gott Mensch geworden ist. Aber wenn Sie in manche Auseinandersetzungen eben zu diesem Thema gehen, dann sagt Ihnen ja Ihr Gegenüber, nein, wir feiern durchaus, dass Gott eben Mann geworden ist. Also dass dieser Jesus natürlich auch ein Geschlecht hatte. Also daran erinnern wir uns schon. Ja, das war auch so. Die Frage ist nur, warum wird diese Bedeutung des Geschlechts dermaßen hochgehängt? Warum ist das entscheidende Kriterium, das Ein- oder Ausschlusskriterium? Warum?
Nein, Gott hätte natürlich auch ein Mädchen auswählen können.
Und die Tatsache, dass er kein Mädchen ausgewählt hat, spricht dann gegen die Frauen.
Das spricht natürlich nicht gegen die Frauen, das spricht nur.
Also im Abendmahlsaal waren jüdische beschnitten.
Ja, nein.
Ja, Sie kennen ja die Argumente von Sabine Demel und so weiter.
Mit Hierarchie und Macht zu tun. Das spricht nur für ein bestimmtes Priesterbild, für ein bestimmtes Bild, was hinter die Geschlechtern tritt. Denn das ist trotz aller Gender-Diskussion, ja klar, Mann und Frau sind unterschiedlich.
Aber verstehen Sie, Männer sind auch unterschiedlich. Also ich meine, zwischen Franziskus und Franz-Peter Theberts von Elz sind auch unterschiedlich.
Das muss gelingen, dass wir Männer und Frauen als unterschiedlich betrachten, aber dass wir
aber
die
auch Männer und Männer als unterschiedlich
genau, auch
betrachten.
Das, aber jetzt wir die jeweilige Performance von einem jeweiligen Machtanspruch entkoppeln müssen.
Ich bin immer dagegen, alles mit allem immer zu verknüpfen und zu sagen, so, wir können da erst was machen, wenn da und da und da, wenn wir ekklesiologisch und ämtertheologisch und sakramentaltheologisch und so weiter, alle, so, das alles. Aber die Frage, warum ist das Geschlecht so wichtig beim Priesteramt, die hat mir bisher noch so schlüssig niemand beantwortet.
Wir diskutieren weiter. Vielen Dank, Christiane Florin. Die Redakteurin von Deutschlandfunk will eine Diskussion neu anstoßen und wartet auf Antworten. Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen, so heißt ihr neues Buch. Es ist im Kösel Verlag erschienen und es kostet 18 Euro. Dankeschön.
Ich danke.